Psychologie am Kaffeetisch. Der Podcast über das menschliche Verhalten, psychische Störung und Psychotherapie. Mit Bennett Ratschat und Ann-Sophie Völkner.
Moin, wir sind wieder zurück aus unserer prüfungsbedingten Pause und heute mit einem ganz spannenden Thema.
Und zwar werden wir euch heute in dieser Folge einen Einblick geben, wie ein Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik aussieht, und zwar aus Sicht der Therapeuten und aus Sicht der Patienten.
Das Thema ist für uns gerade auch brandaktuell, weil Bennett und ich beide ab nächster Woche wieder ins Praktikum starten. Und zwar werden wir beide als angehende Psychotherapeuten in einer psychosomatischen Klinik arbeiten.
Ich muss sagen, dass ich mich wirklich aufs Praktikum freue, weil wir jetzt die letzten Jahre ein so fundiertes theoretisches Wissen aufgebaut haben, dass sich erstmal so ein bisschen, also bei mir auf jeden Fall, setzen muss und ich das als spannend empfinde, zu versuchen, das Ganze dann in der Praxis anzuwenden.
Ja, das geht mir ganz genauso. Mir hat das Praktikum im Bachelor schon total viel Spaß gemacht und jetzt haben wir einfach noch mehr Möglichkeiten, uns einzubringen in der Behandlung von den Patienten und da freue ich mich auch total drauf.
Vor allen Dingen müssen wir es ja auch jetzt.
Genau, also, es ist ja auch Teil unserer Approbationsprüfung,
genau,
dass wir Fälle selbstständig auch bearbeiten dürfen. Natürlich immer unter Anleitung eines fertig ausgebildeten Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin. Genau, aber jetzt wäre es ja eigentlich mal wichtig, so ein paar Begriffe voneinander abzugrenzen. Wir haben ja gesagt, wir sprechen heute über die psychosomatische Klinik. Es gibt ja die Psychosomatik, es gibt auch die Psychiatrie. Und ich glaube, dass viele Menschen gar nicht so genau den Unterschied wissen oder welche Patienten jetzt in welche Klinik gehören.
Die Psychosomatik ist letztendlich ein Fachgebiet, wo es um die ganzheitliche Betrachtung der Symptomatik der Patienten geht. Also es geht darum, sich die psychischen Symptome anzugucken und auch die körperlichen Symptome, da diese in Wechselwirkung miteinander sind, beispielsweise bei Schmerzstörungen.
Andere Erkrankungen, die auch in der Psychosomatik behandelt werden, sind beispielsweise depressive Erkrankungen oder auch Angststörungen. Es können aber auch komorbide Persönlichkeitsstörungen behandelt werden.
Das heißt, wir haben in der Psychosomatik Patienten, die ein psychisches Leiden haben, das noch nicht so stark ausgeprägt ist, dass die Patienten ja selbst- und fremdgefährdend sind und auch in der Lage sind, adäquat eine Psychotherapie durchzuführen. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zu der Psychiatrie. In der Psychiatrie sind die Patienten meist, haben ein stärker ausgeprägteres Störungsbild, sodass diese zum Teil auch selbst- und fremdgefährdend suizidal sind. Und in der Psychiatrie werden auch Patienten behandelt, die zum Beispiel wahnhafte Störungen haben. Mal ein konkretes Beispiel, die depressive Störung, die kann ja eingeteilt werden in leicht, mittel und schwer. Und Patienten, die eine mittel- oder schwergradige depressive Störung haben, ohne dass diese akut suizidal sind, können in einer Psychosomatik behandelt werden. Doch wenn die Patienten akut suizidal sind oder eine schwere depressive Episode mit wahnhaften Symptomen haben, dann würden diese Patienten eher in einer Psychiatrie behandelt werden. Denn in einer Psychiatrie ist es auch so, dass es dort eine geschützte, das heißt eine geschlossene Station gibt, was auch ein Unterschied zur Psychosomatik ist. In der Psychosomatik können die Patienten sich frei bewegen, auch nach draußen gehen, spazieren gehen, Kaffee trinken gehen, auch mit den anderen Patienten zusammen. Das ist in der Psychiatrie so nicht der Fall.
Es gibt auch manche Störungsbilder, die man eher seltener in der Psychosomatik findet, wie zum Beispiel Essstörung oder Borderline-Persönlichkeitsstörung. Es kommt auch vor, dass diese Patienten auch in der psychosomatischen Klinik sich befinden, aber dann ist das in der Regel so, weil sie zusätzlich noch eine Depression oder Angststörung haben, weswegen sie in der Psychosomatik sind. Aber wenn man jetzt eine sehr stark ausgeprägte Essstörung hat oder eine sehr stark ausgeprägte Borderline-Persönlichkeitsstörung, dann gibt es dafür extra Stationen in anderen Kliniken, die sich explizit mit diesem Störungsbild befassen, die dann spezielle Therapiemethoden haben, die genau auf dieses Störungsbild passen.
Und in der Psychosomatik ist es so, dass man dort unterscheidet zwischen der Psychosomatik-Akutstation und der Psychosomatik-Rehabilitationsstation.
Genau, da gibt es ein paar sehr entscheidende Unterschiede. Der erstmal entscheidendste ist, dass bei der Rehabilitation der Antrag über die Rentenversicherung gestellt wird und bei der Akutstation über die Krankenkasse. Und zwar ist das so, ein Patient, der eine psychosomatische Rehabilitation als Behandlung bekommt, da geht es in der Behandlung vor allem darum, festzustellen, ob dieser Patient weiterhin arbeitsfähig ist oder als arbeitsunfähig eingestuft wird. Und da ist das so, dass diese Patienten schon sehr lange krankgeschrieben sind und so lange, dass sie nicht mehr vom Arbeitgeber bezahlt werden, sondern schon von der Rentenversicherung. Und deswegen hat die Rentenversicherung auch das Anliegen, einmal zu prüfen, ob dieser Patient wieder arbeitsfähig sein wird oder nicht. Und deswegen kann auch die Rentenversicherung den Patienten quasi dazu auffordern, eine Reha zu machen und ihn dort anzumelden. Bei Akutpatienten ist es so, dass sie sich von selbst aus melden und den Antrag bei der Krankenkasse stellen, weil sie akut stark psychisch belastet sind und eine Behandlung gerne erhalten möchten.
Und demnach unterscheiden sich auch die Wartezeiten bis zur Erstaufnahme in der Rehabilitation und der Akutstation. In der Akutstation sind das ja mehrere Wochen bis paar Monate und für die Rehabilitation, da sind das mehrere Monate bis zu anderthalb Jahren jetzt momentan sogar schon. Und Ann-Sophie hat ja gerade auch schon deutlich gemacht, dass sich die Patienten auch zum Teil unterscheiden, vor allen Dingen dahingehend, wie lange das Störungsbild schon vorhanden ist. Die Patienten, die in der Psychosomatik Reha sind, die sind wirklich zum Teil chronifiziert krank, also haben über mehrere Jahre hinweg schon beispielsweise ein depressives Leiden. Und wie Ann-Sophie schon gesagt hat, geht es dann in dieser Reha-Station darum, zu schauen, ob die beruflich wieder eingegliedert werden können oder nicht und auch um die Patienten so zum Teil wieder zu stabilisieren, dass die ja wieder strukturierter im Alltag sind und ihre Alltagsfähigkeit wieder herstellen können. Darum geht es auf der Akutstation bei den Patienten auch oder vor allem Ding und nicht um die vorrangig Wiedereingliederung in den Beruf.
Es gibt auch noch ein paar andere Unterschiede, die ich vor allem beobachtet habe im letzten Praktikum. Also da habe ich auch auf beiden Stationen jeweils Einblicke gewinnen können. Und zwar würde ich jetzt mal sagen, mein Eindruck war, dass auf der Reha-Station das Durchschnittsalter schon höher war. Also das waren schon größtenteils eher ältere Menschen, die auch schon teilweise kurz vom tatsächlichen Renteneintrittsalter stehen. Es waren auch hin und wieder schon ein paar jüngere Menschen dabei, aber auf der Akutstation würde ich sagen, war das Durchschnittsalter jünger. Hast du das auch so beobachtet?
Das habe ich auch so empfunden. Also ich fand allgemein, dass der Altersdurchschnitt deutlich höher war, als wir jetzt alt sind. Also es waren dort eigentlich keine Patienten, die unter 25...
Ich hatte eine Patientin, die 21 war. Aber man muss auch wissen, dass Patienten bis zum Alter von 21 Jahren noch zur Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Kinder- und Jugendpsychotherapie eingeordnet werden. Und nur in Sonderfällen sie schon ab 18 Jahren auch zu Erwachsenen zählen in der Behandlung.
Aber ich fand, dann war dort auch so ein kleines Loch. Also so Patienten, die um die 25
war selten.
Sind, das war eigentlich wirklich absolut selten. Dann fand ich, war das in der Akutstation so, dass die Patienten da so 30 bis 40 Jahre alt waren. Also das war so der Gipfel der Altersverteilung.
Und ein paar ältere Menschen waren
da. Ja. Und wie du schon sagtest, die Rehabilitationsstation, da habe ich das auch so wahrgenommen, dass der Altersgipfel da so bei 50.
Ja, 55 so.
Genau, ungefähr. Ja.
Genau. Und man muss auch sagen, dass sich die Themen der Patienten ja deutlich unterscheiden. Also, wie es ja eigentlich schon vom Namen her deutlich wird, auf der Akutstation sind Patienten, die wirklich akut jetzt gerade etwas durchleben, eine akut depressive Situation einfach haben. Bei den Rehabilitationspatienten sind es ganz andere Themen. Also da werden auch Themen besprochen, die sich deutlich mehr mit der Arbeit beschäftigen. Die sind auch häufig aufgrund der Arbeit krank. Also da haben wir ja schon mal eine Folge zum Thema Depression, Burnout gemacht. Da sind auch viele gewesen, die sich selber die Diagnose Burnout gegeben haben. Da erinnere ich mich noch dran, da waren einige auch ältere Herren, die beruflich sehr erfolgreich waren, in Führungspositionen waren und dort gesagt haben, dass sie einfach auf sind von der Arbeit und das so einfach nicht mehr können. Sie können ihre Arbeit nicht mehr leisten. Und klar gab es auch auf der Akutstation Patienten, die aufgrund der Arbeit belastet waren, aber da waren es auch oft noch andere Situationen oder auslösende Faktoren für deren Erkrankungen.
Ja, kritische Lebensereignisse wie zum Beispiel der Verlust eines Kindes durch einen Unfall, da kann ich mich dran erinnern, solche Themen waren da vorherrschend. Und da habt ihr jetzt auch schon so einen kleinen Einblick bekommen, was für Störungsbilder in der Psychosomatik so vorherrschend sind. Also ganz viele Patienten, die depressiv erkrankt sind, ganz viele Patienten mit Angststörungen, mit ja, Somatisierungsstörungen, also körperlichen Beschwerden, die auch durch psychische Ursachen erklärbar sind. Und auch interessant, einige Patienten mit Persönlichkeitsstörungen tatsächlich. Also Patienten, die chronisch depressiv sind, die haben bis zu 50% komorbid auch eine Persönlichkeitsstörung. Und ich habe so den Eindruck gehabt, dass viele Patienten in die Klinik gekommen sind, um den psychosomatischen den Aufenthalt in der Psychosomatik-Klinik zu machen. Und dort erst festgestellt wurde, dass diese Patienten komorbid noch eine Persönlichkeitsstörung haben könnten und das auch mitverursachend sein könnte für die Entstehung oder Aufrechterhaltung der depressiven Symptomatik, was ambulant im Vorwege so noch gar nicht festgestellt worden ist.
Weil sie ja auch teilweise noch gar keine ambulante Psychotherapie erhalten haben.
Ja, das also, war auch zum Teil auf jeden
es
Fall.
Es gab welche mit Behandlungserfahrung, aber es gab auch welche, die noch nicht wirklich viel Behandlungserfahrung hatten. Also die hatten vielleicht mal ein paar Erstgespräche oder probatorische Sitzungen und wurden dann gleich stationär aufgenommen oder wurde gleich gesagt, da macht eine stationäre Behandlung mehr Sinn. Es gab natürlich auch welche, die schon öfter da waren, die schon, sage ich mal, Wiederholungspatienten waren in der Klinik. Ja, das war auch recht unterschiedlich.
Der Ablauf des Klinikaufenthalts sieht aus Patientensicht dann folgendermaßen aus. Also als erstes kommt es logischerweise zur Aufnahme. Die Patienten kommen an, kriegen ihr Zimmer zugewiesen. Das sind regulär Zweierzimmer. Dann werden Erstgespräche geführt, und zwar ein ärztliches Erstgespräch und ein psychotherapeutisches Erstgespräch, um die Ärzte kennenzulernen aus Sicht des Patienten und andersrum, dass die Ärzte und der Therapeut den jeweiligen Patienten kennenlernen kann, um zu besprechen, was das gemeinsame Therapieziel ist, was für Beschwerden vorherrschen sind und wie so die Biografie des Patienten und die aktuelle Lebenssituation aussieht. Und auch, um zu besprechen, ob schon Vorbehandlungen stattgefunden haben und welche Erkrankungen, auch körperliche Erkrankungen, schon festgestellt worden sind.
Wie Bennett gerade schon erläutert hat, ist in diesem Erstgespräch sozusagen, oder findet in diesem Erstgespräch sozusagen eine komplette Anamnese statt. Also nochmal gerade auf der ärztlichen Seite alle somatischen, also körperlichen Erkrankungen, welche Medikamente werden wie häufig eingenommen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Medikamentenplan im stationären Aufenthalt nochmal überarbeitet werden kann. Das macht ja manchmal auch Sinn. Und im psychotherapeutischen Erstgespräch geht es vor allem nochmal darum, auch zu schauen, in welche verschiedenen Behandlungsgruppen der Patient eingeordnet wird, also was sind seine Schwerpunktthemen zum Beispiel. Es gibt ja verschiedene psychoedukative Gruppen, die werden wir nachher nochmal erläutern, aber welche Gruppen passen zu dem Patienten, mit welchem Behandlungsangebot können wir ihm am meisten helfen, vielleicht auch welche Ergotherapie sind für den Patienten gut, welche Sportbehandlungen, also auch das werden wir nachher nochmal erzählen. Da ist ja auch wichtig, dann mit den Ärzten und Therapeuten abzusprechen, welche körperlichen Voraussetzungen bringt der Patient mit, welche Sportangebote kann er wahrnehmen. Kann der Patient Volleyball spielen, in die Volleyballgruppe, joggen gehen, oder ist er auch gelenksmäßig so vorbelastet, dass er einfach nur in die Spaziergangsgruppe kommt? Also da gibt es zahlreiche verschiedene Angebote, die dann eben auch an die Interessen und Gegebenheiten des Patienten angepasst werden können.
Und auf Basis dieser Gespräche, die dann stattfinden, wird der individuelle Therapieplan für den jeweiligen Patienten erstellt. Die Patienten bekommen meistens wöchentlich ihren Therapieplan am Anfang der Woche, wo diese dann nachvollziehen können, zu welchen Uhrzeiten welches Therapieangebot stattfindet und stattfindet.
In der Regel dauert der stationäre Aufenthalt 6 Wochen, kann aber unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden. Ich meine bis zu ungefähr 9 Wochen. Verlängerungen sind häufiger in der Akutstation der Fall. In der Rehabilitation habe ich das eher selten mitbekommen. Was ich jetzt aber noch mal kurz sagen möchte, was mir wichtig ist, das, was wir jetzt hier alles berichten, heißt nicht, dass das in jeder psychosomatischen Klinik so ist. Also wir sprechen jetzt nur gerade von unseren Erfahrungen, die wir in unserer Klinik gemacht haben, in der wir das Praktikum gemacht haben. Wir haben natürlich auch mit anderen Kommilitonen gesprochen, die in anderen Kliniken waren, und es deckt sich auch größtenteils, aber wir können jetzt nicht sagen, dass das, was wir jetzt sagen, wirklich in jeder Klinik 1:1 genauso abläuft. Da gibt es ja auch immer so ein paar vielleicht Schwerpunktthemen oder Schwerpunkterkrankungen, auf die sich eine Klinik ja auch spezialisieren kann. Wir sprechen jetzt erstmal allgemein von dem, was wir erfahren haben.
Ein möglicher Wochenplan für die Patienten sieht dann folgendermaßen aus. Meistens haben die Patienten einmal die Woche ein Einzelgespräch, also eine individuelle Therapiesitzung bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin. Dann circa zweimal Gruppentherapie. Die Gruppentherapie, die ist verhaltenstherapeutisch oder tiefenpsychologisch fundiert. Bei den Einzeltherapiesitzungen geht es vor allen Dingen darum, über individuell belastende Themen zu sprechen und diese aufzuarbeiten. Und in der Gruppentherapie geht es überwiegend darum, patientenübergreifende Themen zu besprechen, die alle Patienten betrifft, wie beispielsweise das Nein sagen.
Ja, und was besonders an der Einzeltherapie ist, dass die Patienten einen Bezugstherapeuten haben. Also wenn alles nach Plan läuft, hat man jede Woche immer denselben Therapeuten oder dieselbe Therapeutin, damit man auch so etwas wie eine therapeutische Beziehung aufbauen kann und auch ein bisschen Fortschritte machen kann. Was hier aber wichtig ist, eine Psychotherapie, die man nur über 6 Wochen hat oder 6 bis 8 Termine insgesamt hat, da kann man jetzt nicht die Art von Fortschritten erwarten, die man in einer ambulanten Psychotherapie hat, wo man, ja, sage ich mal, vielleicht auch 50 Sitzungen mit dem Patienten und dem Therapeuten gemeinsam hat. Deswegen ist hier auch die Zielsetzung ein bisschen anders. Also hier geht es auch, wie Bennett vorhin schon angesprochen hat, um die Stabilisierung. Es geht darum, dass der Patient es schafft, nach dem stationären Alltag wieder in den Alltag zu Hause zu kommen, dass er es schafft, dort sich um sein Leben wieder so zu kümmern und dann auch in eine ambulante Psychotherapie eingegliedert oder übergehen kann.
Und neben diesen einzel- und gruppentherapeutischen Sitzungen gibt es zweimal die Woche circa Psychoedukation. Psychoedukationsgruppen sind Gruppen, wo die Patienten erfahren, was ihr Störungsbild ausmacht, wie dieses entsteht. Da gibt es auch meistens unterschiedliche Psychoedukationsgruppen, zum Beispiel die Psychoedukationsgruppe Depression, Angst, Schmerz oder Stress. Und bei den Erstaufnahmegesprächen wird ja herausgearbeitet, was das vorherrschende Problem des Patienten ist, sodass dort dann auch folgend in der Therapieplanung berücksichtigt werden kann, in welche spezifische Psychoedukationsgruppe der jeweilige Patient dann zugeteilt werden kann.
Mal ein paar Beispiele für euch zur Veranschaulichung. Wenn man beispielsweise in der Angst-Psychoedukationsgruppe landet, dann werden da halt einige Patienten sitzen, ich sage jetzt mal 6 bis 8, die alle an einer Angststörung leiden, und dann wird dort in aufeinander aufbauenden Sitzungen mit den Patienten arbeitet, wie zum Beispiel eine Angst entsteht, was der Unterschied zwischen einer gesunden und einer pathologischen, also krankhaften Angst ist, wie man mit Angst umgehen kann. Da werden verschiedene Strategien besprochen. Genau, da geht es erstmal um das Verstehen des Störungsbildes. Bei Stress oder Schmerzen genau das Gleiche, also es wird das Störungsbild erklärt. Bei Stress könnte man dann so bestimmte Skills erlernen im Umgang mit Stress. Zum Beispiel gibt es dort auch so eine Skills-Kiste in der Klinik, wo wir das Praktikum gemacht haben, wo die Patienten, die wirklich immer stark unter Stress leiden, sich zum Beispiel einen Igelball ausleihen können oder solche Fingerringe oder so. Verschiedene Dinge, mit denen sie ihr Stresslevel regulieren können. Aber es gibt auch andere Gruppen, also die nicht direkt nur Psychoedukationsgruppen sind, aber ja, andere spezifische Themen behandeln, wie zum Beispiel es gibt eine Extra-Skills-Gruppe oder ein soziales Kompetenztraining. In manchen Kliniken gibt es auch Trauergruppen oder so kulturelle Gruppen, die wo verschiedene Menschen mit der gleichen Herkunft kommen und sich über solche Themen austauschen können.
Und darüber hinaus gibt es ein Sportangebot, also verschiedene Sportgruppen. Von Ann-Sophie vorhin ja auch schon erwähnt, kann das beispielsweise eine Spaziergangsgruppe sein oder eine Tennisgruppe oder eine Volleyballgruppe. je nachdem, was in der Klinik angeboten wird und was die Patienten machen wollen. Dann gibt es auch ein ergotherapeutisches Angebot. Dazu zählen kann auch beispielsweise Kunsttherapie oder das Arbeiten mit Materialien, wie beispielsweise das Töpfern mit Ton. Hat auch zum Teil einen therapeutischen Hintergrund, denn Patienten, die eine, sagen wir mal, zwanghafte Persönlichkeitsstruktur haben und sehr perfektionistisch sind, können in der Ergotherapie, während sie töpfern, auch lernen, eine Vase beispielsweise herzustellen, die nicht perfekt ist, wenn diese fertiggestellt wird. Also, dass die Patienten sich, während sie mit Materialien arbeiten, damit auseinandersetzen können, dass ja nicht alles perfekt sein muss, sozusagen. Oder auch Gartengruppen oder Gruppen mit Tieren. Da gibt es auch sehr spezielle Sachen bei einigen Kliniken oder in einigen Kliniken, die dort angeboten werden können.
In unserem Bachelorpraktikum durften wir auch in den verschiedenen Fachbereichen mal reinschnuppern. Und im Fachbereich Ergotherapie durfte ich zum Beispiel in die Kochgruppe. Da durfte ich einmal den Tag miterleben, wo die Patienten gemeinsam gekocht haben. Das war dann wirklich so ein vierstündiges Angebot mit 5 Patienten. Wir sind zusammen einkaufen gegangen, haben das Rezept überlegt, gemeinsam gekocht und gemeinsam gegessen. Das war auf jeden Fall total spannend. Und ich fand das wirklich toll, was den Patienten da alles so für Angebote gemacht wurde.
Hast du eine Idee oder Vorstellung bekommen, was für einen therapeutischen Hintergrund diese Kochgruppe gehabt haben könnte? Also ich war ja in der Töpfergruppe. Ich habe ja auch Ergotherapie hospitieren können und dort habe ich ja mit Ton gearbeitet und hatte mich mit der Ergotherapeutin unterhalten und die hatte mir das erzählt, dass auch Patienten mit Persönlichkeitsstörungen profitieren können oder auch beispielsweise Patienten mit Depressionen, um sich abzulenken, einfach mal was anderes zu machen, so aus dem Alltag rauszukommen. Und hattest du den Eindruck auch in der Kochgruppe, dass es irgendwie darum ging, miteinander in Austausch zu sein, irgendwie wieder in Kontakt zu kommen, in Aktivität zu kommen und aus seinem Trott rauszukommen? Oder was war da so im Vordergrund in deiner Wahrnehmung?
Ja, also da gibt es verschiedene Aspekte, die die Patienten mitnehmen und von denen sie profitieren können. Also zum einen natürlich mal der Punkt gesunde Ernährung. Also es wurde immer gesund gekocht. Mhm. Das wirkt sich ja auch positiv auf die Psyche aus, wenn man sich gesund und bewusst ernährt. Und ein weiterer Punkt ist natürlich die soziale Interaktion miteinander. Das waren ja auch in der Gruppe, in der ich war, mehrere starke Charaktere. Und das war für die auch sehr gut, mal zu erleben, gemeinsam in einem Team zu arbeiten. Sie konnten sich dort währenddessen austauschen. Das war auch nicht mit einer Psychotherapeutin, sondern eben mit einer, ich weiß gar nicht, ob es eine Ergotherapeutin war oder sogar irgendwie so eine Diätassistentin oder jedenfalls, sie hatte auf jeden Fall auch Ahnung von gesunder Ernährung gehabt, daran erinnere ich mich noch. Und für die war das auf jeden Fall immer eine sehr lehrreiche Einheit und sie konnten da immer viel draus mitnehmen.
Ja, super. Und dann gibt es natürlich noch die Entspannungsverfahren und da auch verschiedene Angebote, beispielsweise autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation. Da ist auch immer vorherrschend das Thema Achtsamkeit. Mhm. Achtsamkeit ist eigentlich relevant für jedes Störungsbild und hilft eigentlich jedem Menschen, ob Störungsbild oder nicht, ob gestresst oder nicht, ruhiger, gelassener und präsenter im Alltag zu sein.
Und es steigert tatsächlich auch die Lebenszufriedenheit. Also wenn du mit einer achtsamen Haltung den Alltag beschreitest und weniger das, was du erlebst, wertest, sondern einfach es nur wahrnimmst, dann sorgt das auch dafür, dass du zufriedener mit dem bist, was du erlebst, weil du den Fokus nicht so auf das Negative lenkst.
Durch diese Nichtwertung des Erlebten.
Genau,
das meine ich, ja. Ja, es wird ja auch gesagt, war das Kabat-Zinn, der gesagt hat, dass es so Leiden gibt und psychischen Schmerz, dass das aber zwei verschiedene Sachen sind.
Also ob er das so gesagt hat, weiß ich nicht, aber das wurde, glaube ich, aus seinen Theorien oder seiner Achtsamkeitslehre, Meditationslehre abgeleitet.
Ja, von dem kommt das auf jeden Fall, aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Aber ob das jetzt ein Zitat ist, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus.
Ja.
genau, und er sagt, dass es zwei verschiedene Sachen sind, und zwar, dass das Leiden nicht durch den psychischen Schmerz entsteht, sondern gegen den Widerstand.
Also durch den Kampf gegen den Widerstand.
Genau,
gegen den Schmerz.
Durch den Kampf gegen den psychischen Schmerz, durch eine Wertung. Also, dass man beurteilt, oh, jetzt habe ich schon wieder diesen Gedanken oder jetzt geht es mir schon wieder irgendwie schlecht oder jetzt habe ich das und das schon wieder nicht hinbekommen. Das ist ja entsprechend so eine Wertung, ein Widerstand, der sich aufbaut und dadurch entsteht das Leiden. Und solche Dinge können dann in diesen Entspannungsverfahren, wenn es da auch mal um Achtsamkeit geht, dann auch besprochen und auch erlebt werden.
Genau, in diesen Entspannungsgruppen war das immer so, dass man, wie du sagtest, entweder in autogenes Training oder progressive Muskelentspannung eingeteilt wurde. Und dann hatte man 6 aufeinander aufbauende Termine, wo man in der ersten Sitzung erstmal erfahren hat, was ist Achtsamkeit, wie funktioniert dieses Verfahren, was jetzt hier unterrichtet wird. Und da wird das halt in diesen 6 Sitzungen eben eingeübt. Und da wird den Patienten auch immer mitgegeben, dass es nichts bringt, wenn man jetzt nur 6-mal das anwendet und dann geht es einem besser. Wir haben ja auch schon mal über Achtsamkeit gesprochen. Da ist das nämlich so, dass man auch immer selber weiter daran arbeiten muss. Achtsamkeit erlernt man nämlich nur, wenn man es trainiert. Und da muss man eben auch selbst in der Klinik, neben den ganzen Sitzungen und Anwendungen, die man hat, muss man auch selber immer wieder an sich arbeiten, damit man maximal von diesem stationären Aufenthalt auch profitieren kann.
Ich möchte noch einmal kurz zurückgehen zur Gruppentherapie, weil mir ist da nochmal wichtig zu sagen, dass sich nicht jeder Patient gleichermaßen öffnen und einbringen muss, sondern die Gruppentherapie ist ein Angebot, wo die Patienten sehr individuelle Themen einbringen können, also was jetzt patientenspezifisch für den jeweiligen Patienten belastend ist. Wenn dieser das in die Gruppe bringen möchte und sich gegenüber der Gruppe öffnen möchte, es muss aber nicht jeder Patient. Also jeder Patient kann selber entscheiden für sich, inwiefern dieser sich in der Gruppentherapie einbringen möchte. Und
wie viel er auch preisgeben
möchte. Und das ist dann auch völlig in Ordnung und wird von der gesamten Gruppe auch akzeptiert und getragen. Und meistens, das hatte ich vorhin ja auch schon angerissen, geht es in den Gruppensitzungen sowieso nicht um so individualisierte Themen, sondern um so patientenübergreifende Themen, wie ich vorhin schon gesagt habe, um das Nein-Sagen oder um den Umgang mit belastenden Situationen auf Arbeit. Solche Dinge können dann eingebracht werden in die Gruppe. Die Gruppenmitglieder können dann ihre eigene Meinung dazu sagen. Das Ganze wird von dem Gruppentherapeuten dann geleitet und der Therapeut bringt ja auch eigene Impulse sozusagen mit in die Gruppe. Aber letztendlich ist die Gruppe so ein allgemeiner Austausch über patientenübergreifende Themen, um dann von den anderen Patienten und von dem Therapeuten, der mit dabei ist, dann den größten Profit sozusagen mit aus der Sitzung für sich selbst herausnehmen zu können.
Ja, ein Thema, was eigentlich in jeder Gruppentherapie war, ich war ja in verschiedenen Gruppen, war das Thema Rückkehr in den Alltag. Viele Patienten hat beschäftigt, was passiert denn jetzt, wenn ich aus diesem sicheren Umfeld des stationären Settings zurückkomme in meinen alten Alltag. Der Alltag oder ich sag mal das Umfeld, aus dem man gekommen ist, das hat sich ja nicht mitverändert. Und wie man das schafft, dass man nicht in alte Muster verfällt, das sind zum Beispiel so Themen, die da dann besprochen werden. Es gibt ja auch Patienten, die schon mal einen stationären Aufenthalt hatten und die gehen dann miteinander in Austausch. Was sind ihre Erwartungen, was sind ihre Sorgen? Und ich fand das immer total spannend, mit zu erleben oder mir mit anzuhören, wie die Patienten sich untereinander selber wieder Mut gemacht haben, wie sie sich aufgebaut haben und daraus eben sich Vorsätze abgeleitet haben oder Hoffnungen entwickelt haben und dass man als Therapeut in der Gruppentherapie gar nicht so viele Lösungsvorschläge geben muss. Das ist ja eh nicht unbedingt Aufgabe eines Therapeuten, sondern dass sie das gemeinsam in der Gruppe so sich erarbeiten und man als Therapeut in der Gruppe oft eher als Moderator tätig war.
Ich fand das auch irre zu beobachten, wie die Patienten sich in den Gruppen von Sitzung zu Sitzung gefunden haben und wie innerhalb dieser Gruppen auch eine wirklich feste Gemeinschaft entstanden ist. Viele Patienten haben sich dann ja auch miteinander angefreundet, haben auch nachmittags mal einen Spaziergang dann zusammen gemacht und die Patienten haben sich gegenseitig so toll unterstützt in diesen Gruppen und Mut zugesprochen und sich gegenseitig auch reflektiert und Tipps mit auf den Weg gegeben, dass man wirklich gesehen hat, dass die Patienten einen riesen Mehrwert hatten durch diesen Austausch in diesen Gruppen.
Die haben auch alle in ihrer sozialen Kompetenz so einen Fortschritt gemacht. Also Patienten, die am Anfang eher schüchtern waren oder vielleicht auch erstmal nicht so viel von dem ganzen Konzept gehalten haben oder vielleicht auch erstmal mit der Einstellung angegangen sind, es bringt mir hier nicht so viel, so ein bisschen eine Abwehrhaltung hatten. Da hat man richtig beobachten können, wie von Woche zu Woche diese Patienten sich einfach entwickelt haben und wie letztendlich, wenn ein Patient, sag ich mal, in der Abschiedswoche war, man den in der Gruppe so verabschiedet hat, wie glücklich sie im Nachhinein waren oder wie stark sich ihre Zufriedenheit in diesem Aufenthalt verbessert hat. Das habe ich tatsächlich bei den meisten Patienten beobachten können.
Und andere Gruppenmitglieder waren auch wirklich dann traurig, dass die Patienten entlassen wurden dann aus dem Klinikaufenthalt, weil eben diese Gemeinschaft dann da auch entstanden ist in den Gruppen.
Ja, ich habe auch einmal miterleben dürfen, als in einer Gruppe viele gleichzeitig verabschiedet wurden, die halt auch gleichzeitig gekommen sind und auch gleichzeitig ihre letzte Woche hatten. Das war so mit eine meiner Lieblingssitzungen oder Gruppentherapiestunden, die ich dort mitgemacht habe, weil dort jeder Patient zu jedem etwas Nettes gesagt hat und die auch hinterher gesagt haben, wow, ich habe das noch nie gekonnt, so Lob oder sowas oder so nette Worte anzunehmen. Mir hat das schon so lange keiner mehr gesagt oder ich habe das gar nicht wahrgenommen. Und wie toll das auch war, jemand anderem mal zu sagen, was man wirklich denkt und fühlt. Und das hat die auch wirklich, persönlich total weitergebracht.
Ja, den Eindruck habe ich aber auch gewonnen. Sehr beeindruckend und auch sehr emotional zwischendrin in den Gruppen. Also es sind auch Tränen geflossen. Ja. Weil die Patienten traurig gewesen sind und auch Freudentränen geflossen zum Teil. Also
auf der anderen Seite habe ich auch mal eine Situation miterlebt, wo eine sehr unangenehme Stimmung in der Therapiesitzung war.
Das war auch eine Gruppe?
Das war auch also eine Gruppentherapie. Und diese Situation haben wir danach nachbesprochen auch. Und die eine Patientin hat dem einen Patienten, der sich so ein bisschen unangenehm verhalten hat, im Namen der Gruppe dann gesagt, sehr wertschätzend, ich glaube, das, was du hier gerade gesagt hast, das war verletzend, das ging zu weit einer anderen Person gegenüber. Und dann haben wir das tatsächlich sehr gut in der Gruppe klären und besprechen können. Und im Nachhinein hat die Frau auch gesagt, dass sie es noch nie geschafft hat, jemandem zu sagen, was sie wirklich denkt, weil sie halt immer Angst hatte, dann, dass sie negative Konsequenzen hat, wenn sie darüber spricht, was sie gerade belastet oder beschäftigt hat. Und das war auch ein unfassbar großer Moment für sie. Und ja, das war auch, also auch wenn es erst eine sehr, ich sag mal, schwierige Situation war, hat auch das die Patienten im Nachhinein weitergebracht.
Ja, das war so eine richtig korrigierende Erfahrung für die Patientin, weil sie dann festgestellt hat, okay, selbst wenn ich ehrlich meine Meinung sage, so dann muss das nicht zwangsweise negative Konsequenzen haben, sondern das hatte jetzt einen Mehrwert für die ganze Gruppe. Ja. Die Person, die ich konstruktiv kritisiert habe oder was angemerkt habe, so nenne ich das jetzt mal, die hat mir das gar nicht böse genommen im Nachhinein, sondern hat das aufgenommen und ganz gut verarbeitet. Und eine tolle Erfahrung für die Patientin. Ja. Wie sieht denn das psychologisch-therapeutische Klinikteam aus? Also wir haben ja jetzt schon viel über die Psychologen geredet, die dort arbeiten. Psychologen, Psychotherapeuten sind in der Klinik, in der psychosomatischen Klinik, dann natürlich die Fachärzte für psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder auch Neurologen, Assistenzärzte, die noch Fachtherapeut werden wollen, dann natürlich Pflegekräfte. Wie bitte?
Die Facharzt werden.
Was habe ich gesagt?
Fachtherapeut.
Facharzt werden wollen. Pflegekräfte und auch Sozialdienst. Der Sozialdienst, den gibt es dort auch. Also ein ganz bunt zusammengewürfeltes Team, das sehr interdisziplinär zusammenarbeitet. Denn wir hatten ja auch jeden Morgen ein Treffen, eine Sitzung, wo all diese Kolleginnen dann zusammengesessen haben.
Das hatte sich in der Klinik, wo wir waren, auch unterschieden zwischen der Akut- und Reha-Station. Die Reha-Station war halt deutlich größer, hatte deswegen mehr Ärzte und mehr Psychotherapeuten oder Psychologen. Deswegen haben sich da nicht immer jeden Morgen alle getroffen. Aber, also vor allem aber dann die Psychotherapeuten untereinander und die Ärzte untereinander und die Pflege untereinander. Bei der Akutstation war das aber so, die Station war ein bisschen kleiner. Da haben sich dann die Ärzte, die Psychologen und Psychotherapeuten, die Pflegekräfte und der Sozialdienst gemeinsam getroffen, wobei der Sozialdienst nicht jeden Tag dabei war. Aber so hat man halt die verschiedenen Fachbereiche gehabt. Die haben sich dann untereinander ausgetauscht, was liegt heute an, was ist vielleicht auch am letzten Nachmittag noch passiert, wo nicht mehr alle anwesend waren oder welche Aufnahmen stehen diese Woche an, welche Patienten werden demnächst entlassen, welche Verlängerungen müssen beantragt werden und. Also das ist einfach alles, was am Tag so ansteht, wird besprochen oder vielleicht, wenn irgendjemand vertreten werden muss, wird es dort besprochen. Genau.
Ja, und wie sieht der Arbeitsalltag eines Therapeuten in einer psychosomatischen Klinik dann aus?
Ja, wie gesagt, hatten wir diese Morgenrunde, die wir gerade schon einmal durchgesprochen haben. Dann hat man ja diese verschiedenen Programmpunkte, die man hat. Also man hat dann Einzeltherapie mit seinen Patienten, die man zugeteilt bekommen hat. Dann hat man ja zweimal die Woche, leitet man dann halt auch noch eine Gruppe. Dann hat man einmal die Woche mit dem ganzen Team nochmal so eine extra Supervision. Da werden dann schwierige Fälle besprochen oder Fälle, wo der Therapeut in der Einzeltherapie irgendwie nicht so richtig weiterkommt. Das wird dann mit den Kollegen besprochen.
Oder was für die Therapeuten selber als belastend empfunden wurde, ne? Um sich als Therapeut auch selbst zu reflektieren, um an sich selbst arbeiten zu können und um das Erlebte als Therapeut oder Therapeutinnen auch selbst besser verarbeiten zu können. Also das zählt auch zu der
Supervision, ja. Dann gibt es einmal die Woche noch eine Fortbildung. Dort wird dann ein Vortrag gehalten über ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Behandlungsmethode oder ein bestimmtes Störungsbild. Da wird sich dann gemeinsam fortgebildet. Und einmal im Monat findet auch eine externe Supervision statt. Das bedeutet, dass die Führungskräfte, also der Oberarzt oder Chefarzt und die leitende Psychologin nicht dabei sind, sondern nur die anderen Mitarbeiter, also die Stationspsychologen, Psychotherapeuten und die Fachärzte, die treffen sich mit einer externen Supervisorin oder einem externen Supervisor und die können dann ganz offen sprechen über Themen, also so organisatorisches, auch aus der Klinik, irgendwelche Wünsche, die sie haben, ohne dass sie halt Angst haben, dass es irgendwie jetzt die Vorgesetzten irgendwie mitbekommen müssten. Genau. Bei den Ärzten kommt noch hinzu, die haben anstatt der Einzel- oder Gruppenpsychotherapie haben sie die Visite. Und die Visite, die ist ja in der Psychosomatik anders, als man das jetzt aus Filmen zu, ich sag mal, normalen Krankenhäusern kennt.
Ja. Ja, der Unterschied ist, dass die Patienten in das Büro der jeweiligen Ärzte kommen, selbstständig. Also die Patienten haben sozusagen einen Termin zur Visite und gehen dann in das Büro des jeweiligen Arztes oder der Ärztin, um dann die entsprechenden Themen zu besprechen. Also das ist nicht so, dass die Ärzte in einer Psychosomatikklinik dann morgens mit einem Rollwagen von Zimmer zu Zimmer laufen und die Patienten besuchen, sondern dass das andersrum ist. Die Patienten besuchen die Ärzte in ihrem Büro nach der Terminvereinbarung sozusagen.
Genau, und die Fachärzte in der Klinik, das sind ja Fachärzte für Psychosomatik und Psychotherapie. Genau, und die sind aber auch gleichzeitig sozusagen die Hausärzte der Klinik. Also die Patienten kommen da auch, die haben ja auch teilweise zu ihren psychischen Leiden oder Erkrankungen haben sie auch somatische Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes oder Bluthochdruck. Und die kommen dann auch in die ganz normale Behandlung bei den Ärzten, um diese anderen Erkrankungen auch mitzubehandeln. Dort wird dann über vielleicht Veränderungen des Medikationsplans gesprochen.
Und wenn es soweit ist, dass der Klinikaufenthalt sich dem Ende zuneigt, dann haben die Patienten auch eine Beratungsmöglichkeit durch beispielsweise den Sozialdienst, sodass besprochen werden kann, wie es nach dem Klinikaufenthalt weitergeht. Die Patienten sollen ja nach dem Klinikaufenthalt ambulant psychotherapeutisch angebunden werden. Das heißt, sich einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin suchen, um nach dem Klinikaufenthalt dann regelmäßig und langfristig Psychotherapie machen zu können. Und da haben wir mitbekommen, dass das gar nicht so einfach war, die Patienten ambulant psychotherapeutisch anzubinden. Den Eindruck hattest du ja auch gewonnen, so wie ich das mitbekommen habe, als wir uns darüber unterhalten hatten.
Ja, dafür gibt es ja den Sozialdienst. Also beim Sozialdienst kann man auch einen Termin bekommen und die helfen dann dabei, schon mal die Telefonlisten rauszusuchen von den in der Region ansässigen Psychotherapeuten, wo der Patient eben wohnt. geben diese Listen raus und ja, beraten den Patienten oder die Patientin dann, wie sie am besten ihre ambulante Therapie ja, planen, wie sie am besten einen Termin bekommen oder ja, sowas eben.
Ja, und das hat sich nicht einfach gestaltet, weil man feststellen musste, dass dort ambulant die Wartezeiten auch einfach extrem lange sind und das für die Patienten, die einen Klinikaufenthalt hatten, natürlich sehr schlecht, wenn diese dann in ihre Alltagsstrukturen zurückkommen und ein halbes Jahr warten müssen, bis sie ambulant Psychotherapie machen können. Also es gibt dort schon so ein gewisses Versorgungsproblem und das liegt daran, dass die Psychotherapeuten, die ambulant arbeiten, ja meistens Patienten haben, die gesetzlich versichert sind. Also das sind dann Kassensitze sozusagen, die die Psychotherapeuten besetzen und das Ganze ist gedeckelt. Gedeckelt bedeutet, dass sozusagen Deutschland in Bezirke eingeteilt ist und für diese Bezirke stehen dann eine bestimmte Anzahl an Kassensitzen zur Verfügung, die von entsprechenden Psychotherapeuten besetzt werden. Also die Anzahl der Kassensitze pro Bezirk richtet sich dann nach Bevölkerungsdichte, der Versorgungsstruktur, der Bedarf und den Qualitätsstandard, die dort vorherrschend sind. Dort sind Behörden und Organisationen dann im Gespräch und ja auch zum Beispiel die Kassenärztliche Vereinigung oder der gemeinsame Bundesausschuss, die dann ja entscheiden, wie viele Kassensitze pro Bezirk zur Verfügung stehen. Und genau, diese können dann von den Therapeuten besetzt werden. Und wie ich schon gesagt habe, ist das Ganze gedeckelt, das heißt begrenzt. Und mir kommt es so vor, dass das Ganze nach so einem Minimalprinzip vonstatten geht. Das heißt, so viele Kassensitze pro Bezirk wie notwendig, aber so wenig wie möglich. Und das führt dann eben zu diesen Wartelisten und zu diesem Rückstau und dazu, dass es halt eine höhere Nachfrage als Angebot gibt. Auf jeden Fall in meiner subjektiven Wahrnehmung, sage ich jetzt nochmal dazu, um das Ganze auch vorsichtig auszudrücken. Aber das haben wir in der Klinik auch wirklich mitbekommen, dass die ja, ambulante Anbindung der Patienten sich wirklich sehr, sehr schwierig gestaltet hat, genau aus diesem Grund. Ja, ich denke, dass ihr einen ja, ganz guten, grundlegenden Eindruck mal so bekommen habt, wie sich so ein Klinikaufenthalt gestaltet, wie das Ganze für die, also aus Sicht der Patienten ist und auch ja, wie das Ganze so aus Sicht der Ärzte und Therapeuten ist. Und ja. Damit würde ich sagen, starten wir gut gelaunt und sehr motiviert nächste Woche ins nächste Praktikum.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob sich jetzt irgendwas verändert hat im Praktikum. Ja. Im letzten Praktikum war ja Corona noch ein großes Thema. Da gab es noch viele Besonderheiten.
Einzelzimmer aufgrund der Infektionsgefahr. Viele kranke Therapeuten auch. Noch mehr Personalmangel.
Genau.
Es war wirklich eine sehr herausfordernde Zeit und Situation auch für diejenigen, die in der Klinik arbeiten.
Genau, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt sein wird. Ich möchte Ihnen abschließend noch einmal mit auf den Weg geben, dass falls jetzt unter euch irgendjemand einen stationären Aufenthalt vor sich hat oder ja, überlegt, ob er einen stationären Aufenthalt beantragen sollte, ich möchte euch auf jeden Fall die Angst davor nehmen. Wir haben jetzt eigentlich, würde ich sagen, recht positiv darüber gesprochen und das empfinde ich auch so, dass die Patienten, mit denen ich gesprochen habe, die alle sehr glücklich waren, dass sie dort aufgenommen wurden und dass sie alle davon in irgendeiner Form profitiert haben, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass das irgendwelche negativen Konsequenzen für einen hat.
Und also aus Patientensicht, man ist dort ja dann auch unter seinesgleichen sozusagen.
Genau.
Also fast alle Patienten starten ihren Klinikaufenthalt mit ähnlichen Gedanken, mit ähnlichen Sorgen, wie der Klinikaufenthalt sein wird und ob man irgendwie mit den anderen Patienten und mit den Therapeuten zurechtkommen wird. Und das haben die Patienten dann in der Anfangszeit während ihres Aufenthalts auch feststellen können, wenn diese dann miteinander im Austausch waren, dass viele die gleichen Sorgen oder Ängste hatten. Das findet sich dann sehr, sehr schnell. Die erste Woche ist sowieso, um sich einzufinden, und erst in der zweiten Woche geht es so richtig los. Das heißt, die ersten Tage haben die Patienten sowieso, um sich zu orientieren und um erstmal anzukommen vernünftig. Und man muss sich einen psychosomatischen Klinikaufenthalt wirklich nicht so vorstellen, wie es in irgendwelchen alten Psychiatriefilmen dargestellt wird. Das ist wirklich komplett anders.
Das ist eine sehr wohlwollende Atmosphäre.
Eine sehr wohlwollende, teilweise hotelähnliche Atmosphäre, auch wenn es ein Krankenhaus ist und auch das strukturell natürlich so ist. Genau, aber
Man darf natürlich nicht vergessen, dass es auch psychisch sehr belastend ist, weil die Patienten sich natürlich aktiv mit Themen beschäftigen, die sie belasten. Aber dennoch passiert das Ganze, wie gesagt, in einer wohlwollenden, sicheren Atmosphäre. Und es ist immer jemand da, wenn sie wirklich gerade eine richtig sehr schlimme Phase haben, dann können sie immer mit jemandem sprechen. Also auch die Pflegekräfte, die haben ja da ganz andere Aufgaben als jetzt in einer somatischen Klinik. Also die machen jetzt keine Körperpflege oder so, sondern die kümmern sich auch so um viele Dinge zwischendurch. Die sind das Anlaufzimmer, die Patienten klopfen an der Tür von der Pflege, wenn sie ein Anliegen haben, und werden immer versorgt.
Ja, das meinte ich auch mit Hotelähnlich. Ach so, oder auch, ja. Dass in vielen Kliniken nicht unbedingt nur auf den Zimmern gefrühstückt wird, sondern auch gemeinsam in so einem großen Saal, was ähnlich ist.
Es wird auch eigentlich gar nicht auf den Zimmern gegessen.
Das war nur wegen Corona bei uns so, ja. Sondern dass morgens auch gemeinsam gefrühstückt wird, wie es in einem Hotel beispielsweise auch der Fall ist. Da kommen die Leute ja auch aus ihren Zimmern und essen dann gemeinsam. Mhm. Der Aufenthalt ist natürlich nicht wie im Urlaub und wie im Hotel. Das ist emotional sehr anstrengend für die Patienten und kein Urlaub. Aber so die Gesamtatmosphäre ist, wie du das gesagt hast, sehr wohlwollend.
Also es wirkt nicht so wie so ein Krankenhaus.
Das, ja, genau. Vielleicht kann man das so nochmal ganz gut auf den Punkt bringen.
Ja.
Sehr schön.
So, wunderbar.
Kaffee.
Kaffeezeit. Gut, dann gut. Sagen wir bis nächstes Mal, und hat mich gefreut.
Das war Psychologie am Kaffeetisch. Quellenangaben findet ihr unter dem Blogartikel zur Podcast-Folge unter www.psychologie-am-kaffeetisch.de. Folgt den Accounts auf Spotify, Instagram und YouTube. Bis bald.